Meko Talk, Lillys Podcast rund ums Thema Medienkompetenz.
Heute mit Laura. Wir haben über Jugendredaktionen gesprochen und was uns beiden diese Zeit für unsere eigene Medienkompetenz gebracht hat. Außerdem reden wir auch darüber, wie denn Medienkompetenz und gesellschaftspolitische Bildung zusammenhängen. Hi und damit hallo zum Meko Talk. Diesmal mit Laura. Laura, schön, dass du da bist.
Hi, ja, freut mich auch.
Natürlich nicht so perfekt tontechnisch wie mit Paula zuletzt im Podcast über das Podcasten. Den könnt ihr euch nochmal anhören und euch Tipps holen, wie ich mir auch geholt habe, wie man die Audioqualität beim Podcasten unter anderem verbessern kann. Habe ich noch nicht ganz geschafft umzusetzen, wird aber. Hat ja auch ein bisschen was, mal so da zu sitzen und einfach wieder nur in ein Aufnahmegerät zu quatschen, anstatt voll im professionellen Radiostudio. Oder wie geht's dir so?
Auch ein bisschen entspannter, würde ich behaupten. Also ich glaube, wenn man so viel Ausrüstung um einen herum stehen hat und so weiter und alles ganz viel Technik, dann ist, glaube ich, auch ein bisschen mehr Spannung dabei und dieses, ich muss das jetzt irgendwie ordentlich hinkriegen hier.
Also. Wenn du die Wahl hast, gehst du lieber ins professionelle Radiostudio oder zu sowas wie hier einfach nur ins Mikro quatschen?
Oh, das ist eine gute Frage. Also hier ist natürlich entspannter. Ich glaube, das kommt ein bisschen drauf an, was ich gerade mache. Also ich glaube im Zweifel schon irgendwie ins Radiostudio, weil dann der Ton besser ist. Aber ich glaube, wie gesagt, hier ist man ein bisschen lockerer beim Erzählen am Ende. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Freunde einladen würde, dann wahrscheinlich eher sowas hier. Und wenn ich sage, okay, ich habe halt einen Gast, der schon öfter irgendwie in den Medien präsent war und schon mal Interviews gegeben hat und so weiter und der kennt das, dann vielleicht eher ins Radiostudio.
Ihr hört schon, Laura weiß, wovon sie redet. So, und vor allem kann auch viel dazu sagen zum Unterschied zwischen dem professionellen Medienmachen und dem Medienmachen zu Hause, weil das sollten wir vielleicht sagen, woher wir uns kennen. Ja, woher kennen wir uns?
Wir kennen uns von Alex Berlin beziehungsweise von Digga. Digga ist ja, ich weiß nicht, ob du das schon erwähnt hast, so ein bisschen eine Online-Schülerzeitung, im Prinzip so ein Projekt, wo man, wie ein Blog eigentlich auch so ein bisschen, also wo quasi Text und Video und Ton alles eingebunden werden kann und dann kann man über verschiedenste Themen schreiben, Videos machen, wie auch immer. Und das war halt Projekt quasi bei Alex Berlin und da bin ich quasi irgendwie dazugekommen und Lilly war, glaube ich, schon da, als ich da dazugekommen bin. Und genau, daher kennen wir uns im Prinzip, würde ich jetzt mal sagen.
Genau, das heißt, im Endeffekt hat Laura gelernt, professionell Medien zu machen, weil das ist eigentlich das Besondere an dieser Form von Jugendmedienprojekt gewesen. Das ist angedockt an einen professionellen Fernsehsender und was auch immer so ein bisschen Motto war, also lernen von den Profis. Das heißt, wenn wir für unseren Blog berichtet haben, dann war das schon journalistisch und auf jeden Fall eingebettet in all diesen Profi-Medien-Machen-Kontext, den es so gibt. Genau. Ich weiß nicht, Laura, kannst du sagen, was du gelernt hast tatsächlich von den Profis, wenn wir schon bei dem Thema sind?
Also, was habe ich alles gelernt? Also ich meine, ich war richtig aktiv, glaube ich, bei Alex Berlin. Bin ich irgendwie so 2014, also Ende 2014, Anfang 2015 dazu gekommen. Und ich denke dann schon 2015 komplett ziemlich viel gemacht, 2016 auch. 2017 hat es bei mir, glaube ich, langsam abgenommen und richtig aufgehört oder so langsam zum Ende hin eher so letztes Jahr, glaube ich, da habe ich nicht mehr so viel gemacht, was ich mitgenommen habe. Also erstmal natürlich so ein bisschen, wie sieht es überhaupt hinter so einer Produktion aus? Ich meine, man sitzt ja meistens eher auf der anderen Seite des Fernsehers und sieht dann halt am Ende, wie alles aussieht. Und so ich glaube, das erste Mal, dass ich halt in das Alex-Studio kam, war tatsächlich, da habe ich irgendwie eine Einladung bekommen, da hieß es, ja okay, wenn du bei uns ein Praktikum machen willst, dann komm doch einfach mal vorbei, so zu einer Volltreffersendung. Und ich dachte, okay, ich sitze jetzt im Publikum oder sowas und ich schaue dazu, wie das jetzt gemacht wird. Nein, ich war Aufnahmeleitung am Ende. Also ich meine, das war tatsächlich auch einfach gucken, dass sie die Zeit einhalten und schauen, dass das vielleicht ein bisschen, also es war nicht so viel am Ende, aber es war schon eine Aufgabe, die ich dann irgendwie hatte und da war ich total geflasht von, also schon allein dieses mal sehen, wie das hinter der Kamera so aussieht.
War auch beeindruckend, ne? Also es war ein super kleines Fernsehstudio unten im Keller und du hattest da so deine Lichttrasse oben und die ganze Fläche frei tatsächlich und Volltreffer ist ein Jugendformat, da haben sich einmal im Monat Jugendliche getroffen zum Talkshow produzieren. Und ich war Werkstudentin und dafür verantwortlich im Endeffekt, dass die Jugendlichen ihre Gästinnen hatten, die sie dann befragen konnten in dieser Talkshow. Und mir ging es ähnlich wie dir. Also auch mein Start war bei so einer Volltreffersendung. Und ich kam aus der journalistischen Ausbildung. Ja, ich habe das studiert. Und wir mussten im Studium auch eine Fernsehsendung machen, so eine Magazinsendung, aber wir hatten einen Monat Zeit dafür oder drei sogar. Und bei Volltreffer machten, ohne Scheiß, alle Jugendlichen machen alles innerhalb von was? Einem Tag von wie viel Stunden?
Wir treffen uns um 10 und irgendwie so 13:30, 14 Uhr oder so ist dann der Gast da irgendwie oder... Und dann geht's auch schon los im Prinzip und dann zeichnen wir eine halbe Stunde auf und dann
live on tape.
Genau, und dann ist fertig und dann baut man noch ab und dann überlegt man, was man das nächste Mal macht.
Genau, also. Und von 10 bis 14 Uhr überlegst du dir halt, okay, schaust du dir dein Thema an, überlegst du dir Fragen, dann die andere Gruppe baut das Studio auf, erstmal so mit, wie halt ein Studio ausschaut und dann die Kameras. Und dann gibt's halt die Jugendlichen, die an den Kameras stehen, dann gibt's die Bildregie, dann gibt's Ton, Aufnahmeleitung hat mir auch gesagt und halt dann natürlich die Moderatorinnen. Moderiert hast du viel.
Ja, es ist total lustig, weil ich bis heute, also dadurch, dass diese Sendungen ja immer wieder ausgestrahlt werden, ich habe Lehrerinnen, die irgendwie zu mir kommen und sagen, Laura, ich habe dich letztens im Fernsehen gesehen. Oder kurz ist auch einfach wie bei Alex, die ganze Zeit ein Fernseher auch läuft mit Sendungen und dem Live-Programm und so weiter. Und dann gibt es irgendwie Leute, die neu bei Alex angefangen haben und zu mir kamen und meinen, ich habe dich da schon mal gesehen. Das ist einfach total lustig. Also.
Wie ist es für dich, wenn Leute sagen, hey, ich kenne dich doch?
Ich finde das total lustig. Also erstmal, dass sie quasi so eine Talkshow von Jugendlichen eigentlich gucken. Also dass sie irgendwie wahrscheinlich beim Rumseppen mal hängen geblieben sind und so, die kenne ich doch. Also dass das irgendwie zustande gekommen ist. Und also ja, das passiert halt ab und zu irgendwie mal und ich finde es eigentlich immer ziemlich lustig. Und dann vor allem habe ich dann auch LehrerInnen, die dann angefangen haben, mit mir über das Thema zu reden. Das war so, ja, und ihr habt dann damals über, oh Gott, was war das? Bestimmt auch irgendwie, ich glaube, wir hatten mal was so, Journalismus und investigativer Journalismus und so weiter, da hatten wir von Korrektiv, glaube ich, da und also, die reden dann mit mir tatsächlich über diese Themen und das finde ich total, also, fand ich eigentlich immer ganz lustig.
Wieso? Also du meintest, du wolltest ein Praktikum machen, also wie bist du drauf gekommen, so nach dem Motto, ich will irgendwas mit Medien machen oder... Wie ist passiert?
Das ist halt ganz lustig, weil ich irgendwie mit 12 angefangen habe, YouTube-Videos zu schauen. Und dann musste ich mir mit 14 oder so halt einen Praktikumsplatz suchen, weil das halt anscheinend in der 9. Klasse irgendwie so vorgesehen ist, dass man halt ein Praktikum machen muss, ein Schülerpraktikum 2 Wochen lang. Und dann hatte ich da irgendwie eine Freundin kennengelernt und die meinte, hey, ich habe da was bei Alex Berlin gemacht. Und ich war so, was ist Alex Berlin? Und ich dachte halt, okay, wenn es ein Fernseh- und Radiosender ist, so Fernsehen, ich schaue gerne YouTube-Videos. Das ist ja eigentlich schon irgendwie das Gleiche, also so Fernsehen und also das ist ja beides irgendwie Video quasi. Das war so mein Gedankengang. Und dann habe ich tatsächlich eine ganz witzige Bewerbung geschrieben mit, ja, und ich bin sogar bis zu den Videodays gefahren und ich bin total begeistert von Videos machen und so weiter und Fernsehen hat ja damit zu tun und ja, ich würde gerne mal ein Schülerpraktikum bei euch machen. Und genau, so bin ich irgendwie darauf gekommen. Also bis zu dem Punkt habe ich eigentlich nur YouTube-Videos geschaut und tatsächlich jeden Morgen das Morgenmagazin, weil meine Mutter das irgendwie so cool fand und das mochte ich dann auch, aber eigentlich war der Grund eher, ich mag YouTube-Videos und Fernsehen, ist ja sowas Ähnliches.
Und auf einmal war sie dann da, 3 Jahre, 4 Jahre und kannst du jetzt sagen, ist YouTube und Fernsehen das Gleiche?
Ich würde schon mal sagen, nicht so grundsätzlich. Ich finde auch eigentlich immer noch, also ich finde so riesige Fernsehproduktionen, sowas wie das Morgenmagazin, wo wir ja irgendwann auch mal hingekommen sind, das fand ich total cool, wie viele Leute dahinter stehen und da arbeiten. Aber ich finde auch so dann Projekte, also mich zieht es eher irgendwie zu Sachen wie Funk, so. Also wo man auch versucht, jüngere Leute anzusprechen und man muss halt auch einfach sagen, ich bin mehr mit YouTube und so weiter aufgewachsen als mit dem Fernsehen. Und also es ist halt nicht das Gleiche und ich glaube immer noch, dass ich Also ich bin schon so an sich, glaube ich, mehr fasziniert von so großen Fernsehproduktionen, aber was ich mir eher zutrauen würde, sind halt so YouTube-Videos tatsächlich, einfach weil wir das auch irgendwann gemacht haben und ich so ein bisschen gelernt habe, wie das funktionieren würde. Also weiß ich jetzt bei Fernsehproduktionen auch, aber ich denke, bei so einem YouTube-Video kann ich doch eher selbst entscheiden, was ich irgendwie mache und da, wenn da nicht so viele Leute dran sind, dann habe ich da vielleicht ein bisschen mehr Kontrolle drüber am Ende.
Ja, und im Endeffekt, was ja doch trotzdem beides halt gemeinsam haben, ist die Bildproduktion. Ne? Also du hast eine Kamera und da ist jetzt insofern halt der Unterschied, okay, bei der Filmproduktion oder bei der großen Fernsehproduktion, wie du sagst, ist ein Riesenteam dahinter, ist eine Redaktion dahinter, sind mehrere Kameramenschen da. Die Videos, Videoclips, YouTube-Videoclips, die kannst du im Endeffekt alleine mit einer Webcam.
Theoretisch, wenn ich das wollen würde, könnte ich das so machen, ja.
Aber du hast gelernt, okay, du hast das... Ich weiß nicht, also die arroganten, erwachsenen Journalisten würden jetzt sagen, aber du hast hier das journalistische, richtige Fernsehen machen, richtige Video machen, hast du gelernt.
Ja, habe ich irgendwie schon so ein bisschen, also man muss halt auch sagen, ich war immer mehr in so die redaktionelle Richtung, also ich habe mich sehr schon ein bisschen zurückgehalten, was jetzt Kameras halten und einstellen und alles angeht. Bei meinem Schülerpraktikum musste ich das schon machen und auch mal schneiden, aber sonst stand ich ja meistens irgendwie vor der Kamera und das hat mir am meisten Spaß gemacht und dann auch irgendwie, also wie ich Leute interviewe und sowas, das ist so, Interviewtraining ist total in meinem Kopf hängen geblieben und ich achte da tatsächlich, also wurde jetzt auch mal ab und zu von irgendwem interviewt und dann war ich auch immer so, ah, das kenne ich doch irgendwoher und ich war total begeistert, dass ich das wusste.
Vielleicht kannst du gleich an dieser Stelle mal sagen, okay, wenn junge Menschen irgendwen interviewen wollen, den sie klasse finden, hast du da ein paar Tipps für die?
Oh, also was mir immer im Kopf hängen geblieben ist, ist dieses, sag ihnen, dass sie mit dir reden sollen und nicht mit der Kamera so ein bisschen. Es sei denn, sie haben halt eine Message an die Leute. Das ist irgendwie, ich weiß nicht warum, aber das ist total hängen geblieben. Und sonst, also ja, ich glaube auch dem Interviewpartner so ein bisschen lockeres Gefühl geben und hey, das ist halt, wir reden jetzt irgendwie und das irgendwie, also manche Leute stehen ja jetzt das erste Mal vor der Kamera, wenn man so, weiß nicht, wir waren letztens mal bei Fridays for Future und da habe ich so ein bisschen vielleicht Kameratragen mal mitgeholfen und dann war das halt, da hast du mit Leuten geredet, die standen halt nie vor sowas und dann ist es schon so ganz ruhig, du redest mit mir und du schaust mich jetzt an und das wird schon irgendwie und ich meine auch, also einfach im Hinterkopf zu haben, wird sie ja auch nicht blöd dastehen lassen und so weiter. Also ganz entspannt irgendwie mit denen umgehen. Sonst, ja, immer schön das Mikro ranhalten und sowas. Also das ist so solche Sachen in die Richtung eigentlich. Ja.
Gab es ein Interview, das du in der Zeit einfach geführt hast, das dir besonders irgendwie im Kopf geblieben ist und was du besonders gerne eigentlich geführt hast und die auch vielleicht gerne noch anguckst?
Puh, also ich mochte die Interviews mit Coldmore auf der TinCon, glaube ich, aber das auch einfach viel, weil das dann viele Leute geguckt haben und ich dann auch Kommentare durchgehen konnte mal und dann waren da Leute, oh, coole Moderation, also manche waren auch nicht so cool, aber es war eigentlich die Mehrheit, die irgendwie ganz nett war im Prinzip und da mal Feedback zu bekommen war total toll und mir hat das Interview damals, glaube ich, auch viel Spaß gemacht. Und sonst, ui, was mochte ich noch? Also mit Politikern war manchmal ganz nett, aber da habe ich inzwischen auch Interviews, wo ich sage, das ist schwierig, was ich da damals gemacht habe oder wie ich mich vorbereitet habe und das hätte ich intensiver machen müssen und da hätte ich viel ändern müssen eigentlich. Aber dann denke ich auch zurück und denke, okay, ich war 15, 16 und ich habe daraus gelernt so ein bisschen und noch eine lustige Sache, also vielleicht so ein Interviewpartner, der mir hängen geblieben ist, das habe ich nicht im Rahmen von Digger gemacht, sondern später per Insta-Story bei dem Kongress Vision Kino, wo halt verschiedenste Regisseure und teilweise Schauspieler da waren und da konnte ich mal 2 Minuten oder so mit Wim Wenders reden und das war halt ganz cool, weil der war total nett und dann total locker und dann auch mit so einem Medium anzukommen, mit dem man nicht unbedingt so oft arbeitet, das ist auch nochmal so eine andere Sache, wenn du auf einmal nur mit einem Handy vor jemandem stehst und den Sachen fragst, als mit so einer Kamera. Also es ist auch total interessant, mal so verschiedene Medien mitzubekommen. Und ja, das hat auch mega Spaß gemacht eigentlich.
Verschiedene Medien, sagst du ja gerade. Wenn du jetzt 3 Jahre ungefähr in diesem Profikosmos, sagen wir mal, befindest, so mit welchen Medien hast du denn gearbeitet insgesamt?
Naja, ich meine, wir haben ja unsere Videos meistens auf YouTube irgendwie gestellt. Mhm. Dann waren wir mal im Radio unterwegs, dann haben wir Texte geschrieben. Weiß nicht, wie viel mehr, also Fernsehen halt natürlich, aber ich glaube, das war es dann auch schon, würde ich denken.
Genau, also multimedial, dadurch, dass wir die Texte ja nicht für eine Zeitung geschrieben haben, sondern für einen Blog, waren die Texte natürlich ja Multimedia-Texte, also eingebettet mit Fotos, mit Videos.
Ihr könnt euch das nochmal anhören, das Interview oder sowas in die Richtung, genau.
Danke für den Hinweis, meine Liebe. Da sieht man mal, dass Laura aus den Medien ist.
Ich werde definitiv, worüber wir sprechen, in die Shownotes packen und es gibt wie immer auch einen Begleitartikel zu diesem Interview, wo ihr euch auch anschauen könnt, was unter anderem Laura schon alles so produziert hat in ihrem Leben.
Ja, also wie gesagt, es gibt jetzt auch so ein paar Dinge, wo ich kritisch drauf zurückblicke, aber es gibt auch Sachen, die haben einfach Spaß gemacht. Und ich mag tatsächlich auch diesen Moment, wenn ich Videos produziere, mehr als es mir im Nachhinein anzuschauen. Also mir macht dieses Produzieren mehr Spaß als das Konsumieren davon am Ende. Vielleicht auch, weil man sich dann selbst nochmal da sieht und ist so, ah, okay, meine Haare oder ah, die Frage war nicht so gut oder die Formulierung war nicht so gut. Aber es gibt auch Sachen, die, also wie gesagt, die haben mega Spaß gemacht, die schaue ich mir gerne an, auch weil sie teilweise cool geschnitten sind und wir coole Bilder hatten, so Videos irgendwie von der TinCon waren halt einfach auch cool so und das, die mag ich eigentlich.
Da sagst du aber auch was total Wichtiges, was mir immer wieder begegnet und was ich im Umkehrschluss an euch immer bewundert habe, ja. Als Redaktionsleitung, insofern habe ich euch begleitet auf Drehs oder bei den ganzen Produktionen und war mit dabei und ich fand immer ihr, egal wer, ja, aber ihr habt euch da hingestellt vor die Kamera, habt erzählt, habt interviewt, mal mehr, mal weniger gut vorbereitet, mal mit mehr, mal weniger Zeitdruck, aber ihr habt das wirklich gemacht wie die Profis und ich war jedes Mal total erstaunt, weil ich mir auch immer dachte, boah, für mich wäre es, also ich würde das irgendwie nicht so locker machen auf der einen Seite und ich finde ganz wichtig, was du sagst mit diesem sich dann angucken, weil mir auch viel auffällt, wenn ich mit jungen Menschen produziere, dass sich das Konsumieren, was man eigentlich so, ne, aus Erwachsenenperspektive ist immer, ah ja, cool, wir produzieren und dann schauen wir uns das alles zusammen an. Und das zusammen angucken ist immer ein ganz kritischer Moment tatsächlich, weil ganz oft eben kommt, oh, okay, ich schaue komisch aus, ich bin hässlich oder ich will es nicht sehen oder oh nein, ich höre meine Stimme, hört sich komisch an. Und das ist ja bei jedem Menschen von uns so. Also für jeden ist es merkwürdig, seine Stimme vor allem das erste Mal zu hören. Ja. Und auch sich das erste Mal wirklich zu sehen. Und wir sind unsere schlimmsten Kritiker. Deswegen finde ich tatsächlich mittlerweile so, so wichtig, dass die Medienarbeit, die man mit jungen Menschen vor allem im Produktionsbereich macht, auch pädagogisch begleitet. Weil genau diese Sachen, ja, die sind ja super sensibel, die mit dir da passieren. Ja, was sagst du dazu, also zur pädagogischen Begleitung bei dem Thema?
Ich finde das super wichtig, weil vor allem, ihr habt mich ja damals auch total bestärkt darin, was ich gemacht habe. Und ich glaube, wenn ich nicht so viel auch so positives Feedback oder sowas in die Richtung bekommen hätte. Also man hat natürlich irgendwie seine Selbstzweifel und wenn da dann irgendwie noch viele irgendwie Anmerkungen oder keine Anmerkungen oder sowas kommen und man gar kein Feedback bekommt, dann kann man das ja noch mal ein bisschen schwerer einschätzen im Prinzip. Und ich glaube, dann hätte ich mir noch mehr Gedanken gemacht so in die Richtung. Aber dadurch war ich halt irgendwie da und habe gedacht, okay, das war jetzt nicht so gut, aber halt ein Haufen anderer Leute, die meinen, ah, das war schon cool, was da irgendwie gelaufen ist. Und ich glaube, das ist, wie gesagt, ganz wichtig, dass man darin bestärkt wird irgendwie, dass man das schon gut macht. Also klar, auch Kritik irgendwie üben, das vielleicht auch ein bisschen vorsichtig, vor allem, wenn man gerade erst anfängt, das irgendwie zu tun, aber dass man schon damit irgendwie umgehen muss und dass da schon irgendwie Leute geben muss, die einen ja darin irgendwie unterstützen und ja, so in die Richtung gehen.
Ja, und das ist halt auch ein super guter Anlass, tatsächlich auch darüber zu sprechen, was ist denn unser Problem? Ja, also finden wir uns nicht schön oder warum sagen wir denn, wir sind hässlich? Was ist denn eigentlich schön? Was sind Schönheitsideale? Woher kommt das? Also vielleicht ist das, also durch die pädagogische Begleitung ist es eben auch möglich, halt auch diese Vorurteile überhaupt mal klar zu machen, mal aufzuzeigen und vielleicht auch zu zerstreuen.
Ja, also auch so vielleicht die Frage stellen, warum fandest du das denn jetzt nicht gut, aber irgendwie, was stört dich irgendwie daran? Vielleicht ist es am Ende wirklich nur zurückzuführen auf, okay, meine Frisur war halt scheiße oder sowas und deswegen habe ich ein ungutes Gefühl, wenn ich dieses Video schaue oder so. Also das, ja, das vielleicht nochmal mit anderen Leuten zu hinterfragen und so weiter, ist schon gut.
Und deswegen ist ja auch das Medienmachen, also selber machen, meines Erachtens so wichtig, weil du das lernst, ja. Also du lernst anhand deines eigenen Materials, habe ich auch euch immer so gerne gesagt, lernst du das Produzieren und du weißt dann, wenn du vor der Kamera stehst und siehst, wie du das gemacht hast, dann lernst, wie du schon gesagt hast, ah ja, okay, die Frage stelle ich dann anders. Oder als Kameramensch lernst du dann, oh, okay, ich darf jetzt nicht wegschlafen und das Bild wandert nach oben.
oder ist es überstrahlt? Das siehst du halt alles erst, wenn du es selber gemacht hast.
Ja, klar. Also wie soll man das sonst erfahren im Prinzip? Also so ausprobieren, ich meine, klar kann man mir ganz viel erzählen, aber wenn ich es ausprobiere, dann ist das ja auch viel eindrucksvoller. Wenn ich selbst irgendwie mal ein Interview aufgenommen habe, dann weiß ich, wie das funktioniert und dann weiß ich, was da alles schieflaufen kann und worauf ich alles achten muss. Und es ist natürlich viel cooler, das irgendwie praktisch zu erfahren, als wenn man das irgendwie theoretisch einfach so mal gesagt bekommt.
Also würdest du sagen, dass das selber Medien machen, wenn es jetzt darum geht, wie junge Menschen Medienkompetenz lernen sollen, ja, würdest du sagen, dass das Medien selber machen, auch professionell machen, ein guter Weg dazu ist?
Ich finde eigentlich schon. Also wie gesagt, dadurch lerne ich ja auch die ganze Zeit. Und wenn ich dann auch noch Leute habe, die dann so ein bisschen drüber schauen und mich dabei irgendwie begleiten und mir das irgendwie gleichzeitig beibringen, aber ich auch ganz viel selbst irgendwie erfahren kann, dann bringt mir das ja unglaublich. Also ich meine, das ist ja viel einprägsamer. Ich weiß, meine beste Freundin hat, als ich damals Schülerpraktikum bei Alex gemacht hat, die war beim Morgenmagazin. Und ich war, das ist natürlich auch einfach total cool eigentlich, aber sie stand neben den Interviewpartnern und ich würde sagen, ich habe in den 2 Wochen deutlich mehr gelernt als sie, so, also ohne sie jetzt irgendwie dissen zu wollen, aber sie meinte halt, okay, dann stand ich halt daneben und musste Tablets tragen oder sowas und es ist so, ja, und ich war auf der U und ich war bei einer Pressekonferenz und ich habe mit irgendwelchen Leuten geredet und ja, okay, bei der Kamera hatten wir aus Versehen den ND-Filter drauf und es ist ein bisschen dunkel geworden, das Bild, aber ja, jetzt wissen wir, dass wir das nächste Mal nicht so machen und ich denke schon, dass das viel wichtiger ist, auch das einfach praktisch zu machen. Ich meine, das ist ja auch nicht so schwer, würde ich behaupten, also schon allein, wenn es jetzt um Interviews führen geht, am Ende musst du ja auch nicht unbedingt dieses ganze Equipment haben, was du vielleicht bei Alex hast. So, ich meine, jeder hat heutzutage ein Handy und klar ist das eine andere Qualität, aber wenn ich ein Interview führe, dann ist es ja, Hauptsache ich nehme es irgendwie auf und Hauptsache ich habe diese Situation irgendwie mal. Also da muss man gar nicht so viel Technik irgendwie haben, um mal in die Richtung zu gehen und das erfahren zu können im Prinzip.
Mhm. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Mich haben immer viele gefragt, so, okay, also wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Ihr habt dann immer dienstags Redaktionssitzungen und dann kommen da die Jugendlichen. Warum? Und ich meinte so, naja, im Endeffekt ist es halt ein Hobby, ja. Wie die einen Fußball spielen gehen, kommen die anderen halt, treffen sich einmal die Woche zum Medienmachen. Ich weiß nicht.
Ja, also ich meine, ich habe ja auch, also als ich angefangen habe bei Digga, habe ich parallel dazu auch noch Handball gespielt und irgendwann habe ich festgestellt, okay, das interessiert mich jetzt nicht so doll. Es ist auch einfach so, dass ich, wenn ich bei Digga irgendwas gemacht habe, ich habe am Ende ein Ergebnis gehabt. Ich habe mich hingestellt und ich hatte dieses Interview. Ich konnte das theoretisch, wenn ich wollte, meinen Freunden zeigen und ich konnte, okay, auch so ein bisschen damit angeben, aber es hat halt einfach so dieses Ergebnis zu haben, war total toll. Also ich meine, beim Handball bin ich dann, keine Ahnung, habe ich ein Spiel gewonnen und dann yay, aber bei Digga hatte ich einfach dieses schöne Ergebnis am Ende und es hat mir einfach mehr Spaß gemacht. Also ich bin da gerne hingegangen jeden Dienstag und ich, ja, das war für mich einfach so mein Hobby irgendwann.
War das auch so was wie dein Blog oder auch so dieses, okay, das ist mein Projekt, das sind meine Stimmen, das sind meine Themen, die dran waren? Oder?
Finde ich schon, das war, ja, also das ist so, ich habe ja, es ist immer ein bisschen schwierig gewesen, irgendwie Digga zu definieren. Dann sagst du, okay, es ist eine Online-Schülerzeitung, dann sehen die Leute so, okay, von welcher Schule denn? Und so, ja, nicht ganz, es ist halt, also, ja, es war so ein Fernsehsender und also es hatte schon, dadurch, dass ich von Anfang an dabei war, irgendwie schon mit wie mein Projekt angefühlt, weil ich kannte alle Leute in der Redaktion und wir haben uns halt hingesetzt und dann hieß es, okay, wir machen jetzt mal das und das und das, aber immer gemeinsam und dann konnte ich sagen, okay, auch wir haben alle zusammen dieses Video gemacht und das war jetzt unseres oder meins oder wie auch immer. Also es war schon sehr unser Projekt im Prinzip. Also ich würde nicht vielleicht unbedingt nur meins sagen, also ich habe schon meine Online-Schülerzeitung, so wenn ich mit anderen Leuten geredet habe, so in die Richtung, aber es war schon unseres und ich meine, es waren ja auch eigentlich nur wir, die da drauf irgendwie was gepostet haben im Prinzip. Also ich glaube, manchmal hatten wir schon irgendwie so Gastbeiträge oder sowas von Leuten von anders im Prinzip, die nicht regelmäßig irgendwie bei den Redaktionssitzungen oder sowas waren oder wenn man mal ein Auslandsjahr oder sowas gemacht hat. Aber so an sich kann ich ja alle und dadurch hat es sich schon so angefühlt.
Man muss auch sagen, ne, also Laura war, wie sie gerade gesagt hat, mit quasi fast Gründungsmitglied von der Online-Schülerzeitung. Also als es angefangen hat, 2015, ja. Ja, heute sitzen die Jahreszahlen nicht passiert. Die Zeit verfliegt. Genau, aber als wir angefangen haben, waren wir vielleicht, war es eine Handvoll Menschen tatsächlich. Ja. Also mit mir als im Endeffekt eure Begleitung.
Und mit dir dann insgesamt vielleicht so um die 5 Jugendlichen, wa?
Denke ich auch, würde ich jetzt spontan aussagen, die zumindest regelmäßig daran teilgenommen haben. So.
Genau. Und man kann auch sagen, dass wir am Anfang eigentlich gar nicht so den Plan hatten, was wir eigentlich machen wollen, oder?
Naja, ich weiß nicht, ich hatte schon so ein bisschen, also zumindest, okay, wir können jetzt irgendein Video drehen oder sowas oder schreiben irgendwas, aber das hat sich dann, glaube ich, eher so ergeben. Also, dass man dann Themen vorgeschlagen hat und gesagt hat, oh, dazu würde ich ganz gerne mal was machen. Mhm. Und diese Redaktionssitzung, wir haben ja auch also viel auch drumherum geredet und es war dann also auch nicht immer ganz so fokussiert auf, okay, wie drehen wir das jetzt, sondern okay, was interessiert uns jetzt, worüber wollen wir reden? Das war ja auch ganz viel Austausch einfach über das, was gerade im Leben passiert und wofür man sich gerade interessiert.
Genau, und das haben wir wirklich viel gemacht und ich glaube auch, wir mussten erst mal lernen, weil ihr hattet keine Ahnung, ich hatte auch keine Ahnung, ja, also zu mir wurde gesagt, wir machen hier ganz normalen Journalismus halt mit Jugendlichen, aber es wurde über die Zeit, ich war mit euch 2 Jahre im Endeffekt zusammen, das wurde so viel mehr und so viel intensiver, aber weil wir auch uns Zeit genommen haben, weil wir auch uns ausgetauscht haben darüber, was euch vor allem interessiert und ich glaube, wir können ganz gut erzählen, wie sich das alles entwickelt hat, wenn wir mal erzählen über die erste Geschichte, bei der irgendwie bei uns so ein bisschen der Groschen gefallen ist.
Das hatte ich damals, als ich das vorgeschlagen habe, gar nicht im Kopf, dass das irgendwie so aufgegriffen wird, weil ich kann mal, also ich habe ganz viele Videos irgendwie hauptsächlich von YouTubern irgendwie aus Berlin geschaut und dann dachte ich auch, oh, die können man eigentlich mal interviewen und so als Privatperson hat man ja eher nicht die Möglichkeit, sich hinzustellen und zu sagen, ah ja, ich habe hier ein Handy oder eine Kamera und ich würde gerne 5 Minuten mit euch reden und wenn da sowas wie Digger oder Alex dahinter steht, ist das schon mal nochmal eine andere Situation und dann dachte ich halt, ach ja, ich kann ja mal erzählen, was mich so interessiert und dann habe ich irgendwie von den YouTubern geschaut und ja, das kann man ja machen und dann wurde es gleich aufgegriffen so und dann warst du auch irgendwie sehr begeistert und weiß nicht, hast auch erzählt, dass du Little Floyd und sowas angeschaut hast und dich gleich da reingesetzt und ja, also am Anfang dachte ich nicht, dass das so groß wird irgendwie und dass wir am Ende mal, was war das, den Spixel und sowas dafür bekommen und das war schon ganz lustig.
Ja, das hätte ich auch nicht gedacht, vor allem also als ihr damit ankamst und ich überhaupt keine Ahnung hatte, von wem ihr redet, also für mich, ich meine, ich war 23, als ich mit euch gearbeitet habe und du 15, als du kamst, ne?
Ja, ich war, glaube ich, noch 14. Ja. Also ich bin in dem Jahr 15 geworden.
Ja. Und ich weiß noch, ich sehe dich noch mit deiner Cappy, mit der Unterschrift von den ganz vielen YouTubern, die du getroffen hattest. Und erzählst hier von Liv Floyd und Marie Meinberg und Space Rocks. Ich so, oh, ich soll jetzt mit denen arbeiten. Ersten Mal YouTube. Ich meine, muss man auch sagen, ne? Weil ich bin ja eine Generation über dir sozusagen, vom Alter her. Und für mich war YouTube als allererstes ein Ersatz für MTV. Also auf einmal konnten wir Musikvideos gucken, irgendwann nicht mehr, dank GEMA. Und genau, und dann kam irgendwann so Tutorials, dass du dir so ein paar Sachen beibringst, aber dass du an sich wie so ein Fernsehkanal von Leuten irgendwie hast, die dann halt über ihre Themen reden und super viele Zuschauer hatten, das war für mich auch total neu. Ja. Das heißt, ich musste mich auch super viel reinbegeben, in meiner Freizeit ganz viel gucken und mich super viel mit euch austauschen darüber. Aber gleichzeitig war das halt auch cool, weil ich euch insofern auch wegen eigenem Interesse, aber auch wegen dem journalistischen Interesse erklären habe lassen. So, okay, alles klar, es ist eure Welt, aber erzählt mir, was ist diese Welt, und zwar, dass ich es checke und jeder andere Mensch auch.
Das ist halt auch einfach mal so eine schöne Situation, dass einem dazugehört wird, weil ich glaube, also das hat man, wenn dann, eher von Gleichaltrigen vielleicht, aber selbst, also als ich mit diesem YouTube-Kram angefangen habe, war es auch immer so, dass ich auch tatsächlich von Leuten in meinem Alter sehr belächelt wurde, was das angeht irgendwie, und das ist einfach total schön, ernst genommen zu werden und zu sagen, ah, das interessiert dich, also okay, da können wir das zu machen, und dass sich dann Leute damit auseinandersetzen und daraus am Ende wirklich was wird. Also dieses, dass einem zugehört wird, dass man ernst genommen wird, das finde ich, ist einfach eine coole Sache und so kann dann sowas auch entstehen. So.
Und wir haben auch echt also zu diesem Thema wirklich jeglichen Mist gemacht. Ne? Also YouTube hat uns sehr lange begleitet, also die erste Geschichte immer noch, da waren wir also was? Bei einer kreischenden Fanrunde.
Ich glaube, das war im Schloss Steglitz, glaube ich. Und dann war da irgendwie so ein Fantreffen von Lions angesetzt. Ich glaube sogar mit Caves. Ich weiß es gar nicht mehr genau.
Ja, doch.
Und dann sind wir da hingegangen. Das war das erste Mal, dass ich irgendwie moderiert habe in der Öffentlichkeit. Also bis dahin war es hauptsächlich so Volltreffer-Sachen und vielleicht mal im Studio. Aber das war das erste Mal, dass ich wirklich unterwegs war. Genau.
Ja.
Und dann, also das Witzige ist eigentlich auch, dass ich in diesem Video zu oft krass sage, glaube ich. Und es fällt immer wieder auf. Und ja, ich wusste ja nicht, ich habe mich dann einfach neben die gestellt und mal angesprochen und dann hat das irgendwie funktioniert. Aber dieses Video ist auch bis heute, also es ist schon ganz lustig, sich das anzuschauen.
Total. Und wir haben uns technisch auch sehr gesteigert, ja, muss man sagen, im Laufe. Dann waren wir auf so einer hier Social Movie Night.
Ja, genau. Das war dann schon ein bisschen entspannter. Also einmal dadurch, dass wir nicht diese kreischenden Fans hatten und dann konnte man auch wirklich, also bei dem Fantreffen von Lion und Cave haben wir ja gar nicht mit denen geredet, da haben wir ja eigentlich nur die Leute drumherum aufgenommen und bei der Social Movie Night konnten wir dann tatsächlich auch mal mit den YouTubern reden und die haben sich Zeit genommen, die haben uns auch ernst genommen, würde ich sagen, und ja, das war einfach eine ganz angenehme Atmosphäre, das irgendwie so zu machen, und das ist auch einfach ein Unterschied, also bei so einer Social Movie Night, da hast du, da ist das ein bisschen entspannter und du kannst dich mit den Leuten hinsetzen und nach dem Film, den du da zusammen guckst, irgendwie nochmal reden, und bei einem Fantreffen ist halt tatsächlich einfach dieses, ich unterschreibe das mal und wir machen ein Foto und weiter geht's.
Ich muss auch sagen, bei dieser Social Movie Night habe ich als jemand, der überhaupt nicht in diesem YouTube-Kosmos war, tatsächlich gecheckt, was das ist, ja. Also, dass es im Endeffekt so ist, als könnten wir unsere Stars aus der Bravo, von denen wir die ganze Zeit unsere Starschnitte im Zimmer hängen haben, als könnten wir nicht nur ständig Sachen von denen angucken, sondern uns mit denen unterhalten, uns mit denen treffen, zum Film gucken, ja, plus auch noch mit Leuten, die auch klasse finden, auch austauschen. Ach, ja. Und das ist es im Endeffekt.
Ja, das ist ja auch viel cooler, mal diesen Austausch zu haben. Also das habe ich auch bei mir einfach selbst über die Jahre festgestellt, wie ich mit meinen Vorbildern irgendwie umgegangen bin, weil früher war ich bei Waititi und stand da in der Schlange und ich hatte meinen Handball in der Hand und wollte ein Autogramm und ein Foto haben. Und inzwischen ist das, ich bewundere irgendwen und finde, oh, mit dem würde ich oder mit der würde ich gerne mal reden einfach und mich mal ein bisschen austauschen und einfach mal so getroffen haben im Prinzip, ohne dass ich da total ausflippen würde oder sowas, sondern relativ ruhig bleiben würde und oder vielleicht mal mit denen arbeiten oder so. Ich habe einen Kumpel, der macht viel in Richtung Film und der sagt die ganze Zeit, okay, irgendwann in Zukunft will ich mal mit denen arbeiten. Und das finde ich eigentlich einen ganz schönen Ansatz, also Leute vielleicht so einfach zu sehen und sie auch vielleicht nicht auf so ein hohes Podest zu stellen und durch diese Social Movie Nights. Ich meine, wenn du so ein Fantreffen hast, dann ist ja einfach auch klar, okay, das ist jetzt ein großer Star und der wird auch so dargestellt und du brauchst ein Autogramm von dem und so weiter. Und bei so einer Social Movie Night ist das, wir schauen alle im gleichen Kinosaal den Film und quatschen danach. Und das ist natürlich nochmal so eine ganz andere Ebene. Da ist das alles relativ auf Augenhöhe zwischen Fans und Stars in Anführungszeichen.
Ja, wir haben uns eben auch die Fanszenen auch angeguckt, ja, ne? Also wo sich dann auch Leute wirklich aus anderen Städten irgendwann zusammengetroffen haben und ja, was eigentlich gemacht haben dann?
Naja, sich mit Gleichgesinnten treffen eigentlich. Ich meine, das hat man ja in allen möglichen anderen so Fandoms oder sowas auch, dass sich Leute treffen, die Anime gern mögen oder die total auf, also auch so Fußballfans oder sowas. Also das ist ja einfach ein Interesse, die wir haben und dann trifft man sich mal im Prinzip. Und dann hatten wir halt so Community-Treffen, wir waren, glaube ich, beim Essstäbchen-CT, wie der Name zustande gekommen ist, ich will es gar nicht erklären, aber es waren dann auch einfach Insider aus der Community und dann sind da Leute, ich habe mich später mit jemandem aus Hannover angefreundet, der damals zu diesem Treffen nach Berlin gekommen ist, wo wir am Ende auch da waren und gefilmt haben. Und das ist auch einfach total cool, sich mit denen auszutauschen. Und wie ich vorhin schon meinte, damals, als ich noch Handball gespielt habe, ich wurde sehr auch von den anderen Leuten in meinem Alter belächelt, was meine Interesse angeht. Und dann warst du da und du hast dich mit den Leuten austauschen können. Und das war einfach total schön, da zu sitzen und über alles in die Richtung reden zu können.
Und ich finde, daran sieht man halt auch total schön die Möglichkeit, ja, also die Möglichkeit, sich online kennenzulernen. Ja. Und wenn sich's dann von dem Online ins Offline-Leben auch tatsächlich bewegt. Ich meine, da können wir später auch nochmal drauf kommen. Stichwort Fridays for Future ist ja auch so ähnlich. Genau, also im Endeffekt hatten wir dann unsere erste Story und damit und haben eigentlich auch gleich eine Webreportage gemacht, weil wir auch gecheckt haben, wir haben zu viel.
Ja, also wir haben das ja, ich glaube, ich habe damals so einen Text dazu geschrieben, wo wir dann alle Videos irgendwie eingebettet haben auf der Website. Und ich habe da, ja, glaube ich, auch schon sehr viel Herz irgendwie in diesen Text gesteckt. Und danach haben wir uns ja nochmal hingestellt und haben da so ein Magazin draus gemacht. Das war auch einfach eine sehr lustige Situation, weil ich stand dann mit einem Kumpel zusammen im Studio und dann hat es draußen geregnet und es war total warm. Und das war also eine ganz lustige Situation, das Video. Also wir sehen auch total fertig aus einfach. Das durften wir dann irgendwie ein, zwei Jahre später nochmal auf einer großen Leinwand in einem Kino sehen. Das war auch nochmal super. Aber also das ist am Ende auch quasi was draus gewonnen und dafür haben wir am Ende auch irgendwie Preise bekommen und das war ganz cool. So.
Ja, und zwar wurden wir ausgezeichnet, unsere Geschichte ausgezeichnet als Grundpfeiler journalistischer Arbeit und das muss man schon auch mal, auch hier nochmal deutlich sagen, dass ist, was ihr gemacht habt oder was wir auch zusammen gemacht haben, ja. Also sei es mal einmal das journalistische Handwerk tatsächlich angewendet, ja, uns ein Thema von super vielen verschiedenen Seiten angeschaut, es mit sehr vielen verschiedenen Medien aufbereitet und veröffentlicht tatsächlich, aber auch eine journalistische Ethik hatten wir schon auch, ne, weil dadurch, dass ihr als junge Menschen von eurer Zielgruppe für euch im Endeffekt auch berichtet habt, seid ihr aber auch eine Gruppe, die nicht so viel vertreten ist in den Medien, ja? Und da habt ihr das ganz schön aufgebrochen, indem der Journalismus in dem Sinne Menschen eine Stimme gegeben hat, die keine Stimme normalerweise haben oder nicht so viel gehört werden.
Ja, wir haben ja damals bei diesem Community-Treffen hauptsächlich mit Leuten geredet, die dann halt von überall dahin gekommen sind und dann waren das schon Fragen, ja, woher kommst du denn eigentlich gerade und warum bist du hier und wie gefällt es dir eigentlich? Mhm. Also jetzt relativ einfache Fragen, aber schon irgendwie die Leute ernst nehmen und halt gucken, warum machen sie das, was sie jetzt machen und was steckt dahinter? Also das war eigentlich schon, ja, ich meine, letztendlich ist das halt auch einfach so, dass da relativ junge Leute bei solchen Community-Treffen waren, dadurch, dass es halt auch YouTube noch nicht so lange gibt und dann ist das einfach was, womit man irgendwie aufwächst und dann, wie gesagt, sind die Leute auch einfach jung so ein bisschen, aber ja, wir haben halt mit denen geredet so in die Richtung, also
ja. Und ich meine, ganz ehrlich, wie viele Videos kennt ihr, wo auch junge Reporterinnen vorne stehen und moderieren und man auch weiß, dass an der Kamera auch ein Jugendlicher steht.
Ja, ich glaube, also wenn ich normalerweise an sowas mit Jugendliche vor der Kamera gedacht habe, gab es immer so bei Logo die Logo-Reporter oder sowas. Aber steht halt locker auch ein erwachsener Typ hinter der Kamera oder eine Frau oder wie auch immer und zeichnet das am Ende auf. Und das ist dann, also da sind dann viel mehr Erwachsene beteiligt und das ist wahrscheinlich, also ich will jetzt Logo nichts vor, aber es ist einfach, die arbeiten, denke ich, schon anders, als wir das damals gemacht haben. Und das ist halt einfach ein Unterschied.
Das siehst du auch ganz oft. Ein Punkt, da kämpfe ich eigentlich seit jetzt mittlerweile 4, 5 Jahren. Das ist eben dieser Punkt, den ich durch euch gelernt habe oder durch die Arbeit mit euch gelernt habe, dass Jugendliche wollen und dass sie auch können und die Erwachsenen sie nur machen lassen müssen, sagen wir so. Mhm. Und vielleicht ab und an noch ein bisschen hier und da zeigen, wie es halt geht. Und ich habe das schon viel gehabt, ja, also auch mit Menschen vom Kika, mit denen ich mal gesprochen habe und wie gesagt, ohne Kika-Bashing zu betreiben zu wollen, die machen auch großartiges Programm, aber wie du sagst, es ist sehr viel Erwachsenenbeteiligung und es heißt dann so, ja, Jugendliche machen auch, aber halt eher in der Moderation oder Redaktion, aber auf gar keinen Fall Videoschnitt zum Beispiel. Weil wir machen, sind ja immer noch ein professioneller Fernsehsender, ja? Oder ich hatte oft auch Kämpfe, hey, können wir die gute Technik haben? Weil wir sind mittlerweile gut genug, dass wir die guten Kameras nehmen wollen. Und außerdem, macht euch keine Sorgen, niemand macht die kaputt, niemand will die kaputt machen. Ja. Aber es ist jedes Mal, oder es ist, sagen wir, doch, es ist ziemlich jedes Mal eigentlich ein Kampf, dass Erwachsene jungen Menschen zutrauen und sie auch machen lassen, dass das schon wird.
Ich würde auch behaupten, wir haben ja keinen Mist gebaut. So. Also, also was mal passiert ist, ist, dass man kameratechnisch irgendwie eine falsche Einstellung hatte, vielleicht mal was mit dem Ton nicht richtig funktioniert hat. Aber ich meine, das passiert ja vielleicht Erwachsenen auch so in die Richtung. Also wir sind ja nicht mit der Intention, wir bauen jetzt Mist, sondern wir wollen ja auch, dass da draus was wird. Also selbst wenn man jung ist, hat man ja diesen Anspruch, man möchte ja dieses Interview führen. Wie gesagt, man will das am Ende jemandem zeigen können und natürlich steckt dann das Beste rein, was man irgendwie kann und das kann schön werden. So. Also wie gesagt, es passieren auch mal Patzer, aber strengen uns ja an. Ne?
Richtig. Nee, ich finde das schon bemerkenswert. Deswegen weiß ich nicht, also würdest du dann sagen, dass das Medienmachen auch so ein, auch für junge Menschen jetzt so ein Selbstempowerment-Schub irgendwie mitbringt, also Leute befähigen kann, eben doch zu machen, wenn sie von anderen vielleicht nicht gelassen werden?
Also ich glaube, vor allem haben Jugendliche inzwischen die Möglichkeit, das einfach wirklich selbst zu machen, ohne, also man muss Erwachsene wirklich nicht fragen. Wenn ich mir anschaue, was für Medien es einfach gibt, dann so ein YouTube-Video kann ich selbst aufnehmen. Fast jeder hat ein Handy irgendwie und dadurch kann ich meine Meinung verbreiten. Und man sieht ja auch, dass diese ganzen YouTuber sind ja auch viele junge Leute, einfach die einfach sagen, okay, ich mach das jetzt, ich rede über was mich interessiert, was mir gefällt und ich trage das irgendwie an die Öffentlichkeit. Und also das ist ja einfach ein total einfacher Weg und es muss ja nicht mal in Richtung ich mache jetzt YouTube gehen. Das kann ja schon bei ganz anderen Plattformen anfangen. Ich mache viel in Richtung Instagram irgendwie. Und das ist theoretisch noch einfacher. Da muss ich nicht mal irgendwie ein Video schneiden können, sondern dann nehme ich einfach Sachen auf und stelle das online. Und klar ist das irgendwie, also da bin ich von niemandem mehr abhängig eigentlich. Mhm. Also das kann ich einfach so machen.
Mhm. Machst du auch?
Instagram, ja, schon. YouTube-Videos, also die Sache ist, ich war, glaube ich, immer nicht so richtig auf diesen technischen, also ich habe immer gerne in der Redaktion gearbeitet, als am Ende in der Technik, also auch so ein Kamera, ja, mal Film, ganz interessant, aber wie gesagt, ja, dieses Inhaltliche im Prinzip. Deswegen habe ich dann später so ein bisschen mehr in Richtung Instagram und vielleicht mal Social Media oder sowas gemacht, wo ich halt sage, okay, das ist relativ auch so niedrigschwellig im Prinzip. Also da komme ich, ich kann wirklich mein Handy nehmen und was aufnehmen, das auf Instagram stellen und Leute sehen sich das an. Also wenn ich was in meine Story auf Instagram poste, können sich das schon mal 100 Leute anschauen, wenn es gut ist. So.
Naja, du hast auch erzählt, du lehrst auch, wie man Instagram nutzt. Was lehrst du denn dann? Also was bringst du denn bei und zwar wem bringst du es bei?
Soll ich vielleicht kurz, sonst kommt das so out of context, glaube ich. Also ich habe vor anderthalb Jahren bin ich irgendwie in das Redaktionsteam der TinCon gekommen. Die TinCon ist eine Veranstaltung für Jugendliche, die tatsächlich auch viel von Jugendlichen mitorganisiert wird. Dadurch, dass wir ein U21-Team haben, wir haben einen Jugendbeirat, wir haben alles Mögliche. Deswegen gab es da halt die Möglichkeit, quasi in der Redaktion ein bisschen mitzuhelfen und quasi zum Beispiel Speaker bei dieser Konferenz oder vor dieser Konferenz zu interviewen, das auf den Blog zu stellen und so weiter. Und dann wurde uns eben auch zugetraut, also der U21-Redaktion, mal Social Media zu übernehmen, beziehungsweise die Insta-Story für die TinCon zu machen. Und da haben wir uns dann auch hingestellt und uns überlegt, wir haben uns tatsächlich Pläne gemacht vorher, wen wir auf einer Veranstaltung interviewen, was für Fragen wir stellen. Das ging schon in die Richtung, was ich damals irgendwie bei Alex gemacht habe. Es war halt am Ende einfach ein anderes Medium und ich habe das Ganze hochkant statt im Querformat irgendwie gehabt. Aber so habe ich damals gearbeitet und dann habe ich echt ganze Veranstaltungen wie das, mein Highlight oder das krasseste war, glaube ich, tatsächlich auf dem Kongress Vision Kino, irgendwie 3 Tage lang so ein Filmkongress quasi mit zu begleiten und dann mit Regisseuren und so weiter zu reden und das war ziemlich heftig. Und auch anstrengend natürlich. Und ja, irgendwie dadurch, dass ich das dann zusammen mit einer Freundin so oft gemacht hatte, kamen dann halt tatsächlich irgendwie Erwachsene oder kamen Leute auf die TinCon zu und meinten, okay, wir hätten euch gern mal bei unserer Veranstaltung. Könnt ihr uns da nicht irgendwas liefern? Und dann hieß es, ja, wir hätten da so, ja, Laura und Mariella, die können über Instagram reden. Und dann war es, ja klar, voll cool. Also wir waren zum Beispiel bei diesem Kongress Vision Kino, war das halt, haben wir darüber geredet, wie man irgendwie coole Stories auf Instagram erzählen kann, was natürlich auch ganz gut gepasst hat. Ich meine, es ist auch wieder Film im Prinzip. Und da kann man sagen, ich habe auch schon einen kleinen Kurzfilm auf Instagram gepostet. Und sowas kann man natürlich auch mit diesem Medium machen. Andererseits waren wir dann auch bei einer Veranstaltung, wo es viel Leute von irgendwelchen Vereinen, die mit Jugendlichen arbeiten oder Organisationen gab. Und die waren dann so, okay, wie erreichen wir denn jetzt die jungen Leute? Und man will, ja, Instagram wäre so eine Idee. So und so könnt ihr die erreichen und die schauen sich das eigentlich schon an und so könnt ihr das machen. Und das Faszinierendste war eigentlich immer, dass wir das, was wir irgendwie den Leuten weitergebracht haben, das war ja auch einfach das, was wir gesehen haben. Also viel, was wir weitergegeben haben, also wir haben uns hingesetzt und Insta-Stories gesehen und dann aufgeschnappt, okay, das gefällt uns gut, so könnte man das auch machen, das übernehmen wir. Und das haben wir dann am Ende gesammelt und weitergegeben im Prinzip. Und das heißt eigentlich, ich meine, viele Leute in meinem Alter schauen sich diese Stories auch an und die merken sich auch, was sie mögen und was nicht. Und eigentlich können genau die Leute, die zu unserem Workshop gekommen sind, auch mal einfach ihre Kinder, Verwandten, weiß nicht, die Leute, mit denen sie arbeiten, die Jugendlichen einfach ansprechen und fragen, hey, was gefällt euch denn?
Aber warum fragen denn erwachsene Jugendliche nicht?
Ich habe irgendwie viel darüber nachgedacht und ich weiß es nicht genau. Also eine Theorie wäre so ein bisschen, dass sie vielleicht auch vor allem bei jetzt Leuten, die sie kennen, vielleicht auch nicht zugeben wollen, dass sie das nicht wissen. Weil das ist, glaube ich, auch nochmal eine Überwindung, jemand Jüngeren anzusprechen, zuzugeben, ich weiß weniger als du, und sich da quasi irgendwie so Erfahrungen von da zu holen. Ja, ich muss auch sagen, wir waren dann meistens älter als unsere Workshop-TeilnehmerInnen. Also ich weiß nicht, ob die wussten, wie jung wir sind und ob das Jugendliche sind, die ihnen das jetzt erzählen. Aber also, es kann vielleicht einfach an, wie gesagt, dieser Überwindung, die es einen kostet, das erstmal zu machen, daran könnte das liegen. Aber sonst weiß ich es tatsächlich auch nicht genau.
Das ist tatsächlich auch, ich stell mir auch sehr, sehr lange schon diese Frage, warum die Generation nicht miteinander reden tatsächlich.
Ja, vor allem, es kann auch sein, dass sie denken, vielleicht haben meine Kinder oder so diese Expertise nicht. Aber wie gesagt, eigentlich, was wir erzählen, ist nicht viel mehr, als was andere auch erzählen könnten. So, wir haben das halt einfach mal ein bisschen aufbereitet und zusammengetragen, aber ja, können wir noch andere Leute fragen eigentlich.
Eigentlich. Ja, und ich habe jetzt auch viel mit auch Lehrkräften zum Beispiel gesprochen, ne? Wo es ja jetzt auch darum geht, Medienkompetenz muss jetzt an der Schule gelehrt werden und wir wissen alle gar nicht wie und die Kinder können doch alles viel besser und oh Gott, wo ich mir dann denke, okay, habt ihr Angst? Also ist es wirklich eine Angst? Und zwar vor Autoritätsverlust, weil ganz oft kommt halt die Frage so, alles klar, aber was mache ich denn, wenn ich das dann nicht weiß? Dann sage ich, naja, frag doch. Oder sag halt, weil so habe ich mit euch gemacht tatsächlich. Es war entweder war die Möglichkeit, okay, ich weiß es nicht, weiß es jemand von euch?
Ja.
Dann weiß man es vielleicht.
Wenn man diese Frage respektvoll stellt und so weiter, dann ist das ja auch, also für mich ist es auch, ich habe kein Problem damit, das zu erklären oder so. Also auch bei den Leuten, die zu meinem Workshop kommen, klar haue ich raus und erzähle euch, wie ihr das macht, wenn ihr interessiert seid. Und das ist ja auch, also wenn mich jetzt mein Lehrer mal fragen oder meine Lehrerin fragen würde, ob ich ihnen da irgendwie helfen kann oder so, klar würde ich das machen. Das ist ja, ich weiß ja auch, dass das einfach, dass ich damit aufgewachsen bin und die nicht so.
Ja.
Und daher ist das doch gar kein Problem. Ich werde mich doch auch an die, wenn ich was wissen will.
Richtig, und deswegen sage ich auch ganz gerne so, Leute, was Besseres, also an alle erwachsenen Pädagogen, die Angst haben, dass ihre Jugend mehr weiß als sie selbst, ja? Es kann euch nichts Besseres passieren. Es kann euch wirklich nichts Besseres passieren, als eine Lücke zu haben, weil ihr könnt fragen. Und ja, es gibt einen Anlass, auch Sachen zusammen rauszufinden, ja, was wir dann auch gemacht haben, ne? Es kam nach der YouTube-Geschichte kam die Frage auf, okay, warum benutzen wir schwul noch als Schimpfwort, ja? Und ich meinte, keine Ahnung, lass uns das recherchieren und lass gucken. Und wie du sagst, das, was eigentlich passiert, ist tatsächlich so ein Anstieg des Respekts und man fühlt sich einfach wohl miteinander, weil ich als erwachsene Person kann meine Schwäche eingestehen. Ich kann mich aber auch mal im Lehren zurücklehnen und mal sagen so, ja cool, jemand anderes macht gerade meinen Job und ich lerne am Ende auch noch was.
Oder vor allem dadurch, dass sich manche dann halt auch nicht damit auskennen, kommt da ja auch nochmal eine ganz andere Perspektive darauf zu. Also ich für mich ist das total selbstverständlich, irgendwelche YouTuber zu mögen und zu schauen, aber dann kommt jemand, der kennt das gar nicht und fragt, warum guckst du das? Und dann sitzt du da und bist so, okay, warum gucke ich das jetzt?
Mhm.
Und dann denkst du auch nochmal ein bisschen aktiver darüber nach, warum du das am Ende machst. Und das ist ja auch nochmal, das heißt, am Ende bringt nicht nur also diesem Erwachsenen, den du das erzählt hast, sondern auch dir, weil du mal ein bisschen reflektierst, was du da überhaupt tust.
Total. Und du siehst halt, ich meine, es gibt halt ein paar Sachen, die kann halt ein junger Mensch beibringen. Und es gibt ein paar Sachen, die kann ein älterer Mensch beibringen. Also ich weiß nicht, wie geht's dir? Ich denke derzeit drüber nach, dass gerade das Medienthema, wenn wir es jetzt mal so formulieren, aber dass gerade dieses Medienthema die große Chance hat, Generationen wieder zusammenzubringen.
Könnte man eigentlich schon versuchen, also, gute Frage. Ja, also wenn das Interesse auf beiden Seiten irgendwie besteht, das irgendwie hinzukriegen so ein bisschen. Also es gibt ja auch Leute, die sich da komplett abschotten und das gar nicht wissen wollen. Aber das hatte ich jetzt auch vor ein paar Tagen erst, dass meine Oma zu Besuch war und meinte, okay, wir würden gerne deinen Opa irgendwie ein neues Handy holen. Und ich habe keine Ahnung, wie das macht. Kannst du mir das zeigen? So, also dass auch durch dieses Interaktion und jemand will was von einem anderen lernen, kommen dann natürlich zusammen. So, also denke ich schon, dass das irgendwie Potenzial dafür hätte, einfach weil da, glaube ich, noch so große Lücken irgendwie bestehen. Aber wie gesagt, da muss man halt auch offen sein und in die Richtung gehen wollen.
Ja, und auch wir Erwachsenen müssen einfach gerade lernen, die Jugend mal machen zu lassen, ja, und auch mal zu vertrauen.
Ja, würde ich auch behaupten. Also, ja, finde ich, kann ich nur zustimmen.
Sind wir uns ja sehr, sehr einig. Wo uns dieses Thema aber auch des Generationenkonfliktes auch begegnet ist, Fridays for Future. Und da bist du ja auch ein bisschen involviert.
Ja, also ich war ab und zu mal da quasi. Und ja, ich finde das eigentlich, also mich begeistert das so ein bisschen, wie so viele junge Leute auf die Straße gehen. Und man muss auch manchmal sagen, also ich bin auch in einer ziemlichen Bubble so. Und da sehe ich einfach, wie nicht nur meine Bubble mal dahin geht.
Bubble,
ganz kurz. Ja, okay. So. Also ich habe ja so ein bisschen meine Leute, also ich habe ja einen bestimmten Freundeskreis, bestimmte Leute in meinem Umfeld. Ich umgebe mich ja mit Menschen, die ich irgendwie mag. Und dadurch bleibe ich aber auch ein bisschen in dieser Blase im Prinzip. Dadurch, dass ich nicht mit Leuten so viel Kontakt habe, die andere Meinungen haben als ich oder so. Mit denen freunde ich mich ja nicht so doll an, wahrscheinlich tendenziell. Und deswegen habe ich einfach diesen Freundeskreis oder diesen Bekanntenkreis und komme da eventuell nicht so doll raus. Das überträgt man sehr oft auf Social Media. Ich würde aber auch sagen, dass man das sehr auch auf die reale Welt irgendwie beziehen kann. Und dadurch, also mein Freundeskreis, würde ich schon sagen, ist eben politisch und irgendwie ein bisschen engagiert und macht da was in die Richtung. Und deswegen neigt man auch manchmal, also natürlich auch innerhalb von so Gruppen von Jugendlichen irgendwie zu differenzieren irgendwie und zu sagen, okay, die machen das und die halt nicht so. Also man wertet sich, glaube ich, auch gegenseitig ein bisschen ab. Und ich habe auch so Leute aus meiner Schule, wo ich sage, oh, die sind ja schon blöd und die machen das nicht und die sind total uninteressiert. Eigentlich musst du da auch erstmal zwischen Jugendlichen im Prinzip so diese Barrieren so ein bisschen weggehen oder sowas. Und bei Fridays for Future habe ich halt gesehen, es sind ganz verschiedene Leute, die da hingehen. Da sind, also man steckt ja gerne Leute in Schubladen, aber da sind dann zum Beispiel auch die Mädels mit der Handtasche, die ich aus der Schule kannte, wo ich dachte, oh, die schminken sich den ganzen Tag nur und sind total blöd. Die sind dann auch dahin gekommen. Also das sind ganz viele verschiedene Schichten im Prinzip oder Gruppen, die da sich irgendwie vereinen und für ein gemeinsames Ziel kämpfen. Und das finde ich total cool.
Und was ich auch so schön finde, ist, ich meine, dass sie eben die digitalen Medien wirklich als Tool, als Handwerkzeug dazu benutzen. Ja, also tatsächlich, um diese Bewegung überhaupt aufzubauen. Ja, weil...
Also ich sehe das ganz viel über Instagram eben, dass die auch schon Stories posten und hey, wir treffen uns dann und da. Oder ich meine, die haben letztens auch mal Interviews in ihrer Story geführt oder getwittert oder sowas. Also wenn ich gucke, wann Fridays for Future ist, entweder gehe ich auf die Website oder ich gucke halt nochmal auf den Instagram-Channel oder sowas. Also das wird schon viel genutzt, einfach weil man die Leute ja auch darüber am besten erreicht.
Ja. Und ich finde halt auch cool, aus der Bewegung heraus hat sich dann so ein Podcast-Team halt auch gegründet. Und die dann wirklich über die Thematiken, die Fridays for Future dann rumtreiben, dann eine Stunde lang podcasten, kommt dann immer regelmäßig raus, ist dezentral organisiert, ist großartig. Ja, also das heißt, junge Menschen nutzen da die Medienwelt, um sich zu informieren, um sich zu vernetzen, um sich zu organisieren. Und dann tatsächlich haben wir wieder da diese Verlagerung vom Netzraum auf die Straße.
Ja. Würde ich auch sagen, also was daraus alles so entstanden ist, ja auch nicht nur irgendwie digital, aber ich habe das irgendwie, fand ich dann total cool, dass man bei Fridays for Future in Berlin danach ins Naturkundemuseum gehen kann und sich da mit Leuten austauschen kann. Und wie cool ist das bitte? Also, dass tatsächlich auch die jungen Leute merken, okay, wenn wir jetzt nicht zur Schule gehen, dann machen wir wenigstens so einen Workshop und lernen trotzdem irgendwie was. Also nicht nur dieses, wie cool ist es, aktiv irgendwie auf die Straße zu gehen und da mal was zu fordern. Das sind natürlich auch, das lernt man auch und das ist auch total wichtig. Und dann kommt aber zusätzlich noch wirklich dieses inhaltliche, okay, wir setzen uns jetzt mit irgendwelchen Umweltthemen auseinander. Und das finde ich total cool, was daraus entstanden ist.
Ja, und du siehst halt ganz gut auch, dass Medien auch dabei helfen oder unterstützen können bei der gesellschaftspolitischen Bildung.
Ja.
Weil das, was bei Fridays for Future auf der Straße und auch online passiert, das ist gesellschaftspolitische Bildung. Und um jetzt auch nochmal auf, bei uns hat man das ja auch ganz gut gesehen, ne? Und nachdem YouTube vorbei war und wir irgendwie gecheckt haben, alles klar, das sind unsere Möglichkeiten, so machen wir also Videos, so schreiben wir Texte, so machen wir das mit dem Blog, easy, dann ging es ja los. Also dann kamen ja wirklich die guten Fragen nach und nach.
Ja.
Also wie, ich erinnere mich, dass du einmal kamst und meintest, es kann ja nicht sein, dass ich jetzt in der 10. Klasse erst lerne, was Demokratie ist.
Ja, also irgendwie war das so, ja, ich hatte halt Politikwissenschaft irgendwie als Fach dann in der Schule und das war das erste Mal, dass wir uns wirklich mit dem Demokratie als Begriff irgendwie auseinandergesetzt haben und das war dann, warum machen wir das? Warum kann man das nicht denn, ich könnte auf YouTube jetzt gucken, wie das irgendwie, also darüber könnte ich mich informieren, aber in der Schule war das nicht und eigentlich könnte ich da ja schon mal drüber reden und meine Mitschüler finden das eigentlich auch nicht interessant, wie da im Unterricht drüber geredet wurde. Das kann man doch bestimmt anders machen.
Mhm.
Und dann haben wir das anders gemacht.
Was war die Idee?
Die Idee war eigentlich so ein bisschen, also dass wir quasi so ein Format aufbauen, wo ich, glaube ich, hauptsächlich über, also ich hab, war da schon irgendwie so ein bisschen im Mittelpunkt.
War schon dein Format.
Genau, es war schon mein Format. Und dann eben so verschiedene Dinge, die mit Politik zu tun haben, erkläre. Also ich glaube, das erste Video war mit, wie gehe ich denn wählen? Mhm. Und dann habe ich mich, ich meine, das war damals irgendwie zur Wahl, zum Ab, genau. Abgeordnetenhauswandel, glaube ich, damals. Also ich saß auf so einer Wiese und hatte vorher so ein bisschen mir Infos zusammengesammelt und hat dann halt erzählt, wie man wählen geht und was da wichtig ist im Prinzip. Und das war eigentlich, dann wurden an der Seite noch so schöne Sachen eingeblendet und so. Und das sah eigentlich ganz cool aus. Und das nächste war dann halt, ich habe einen Vlog gemacht und bin wählen gegangen. Und das sind ja Formate, die ich mir eher anschaue, als mir jetzt irgendwie Artikel oder sowas durchzulesen oder in der Schule mir das anzugucken. Ich meine, es hat ja irgendwie auch einen Grund, dass sich viele Leute nochmal hinsetzen und sich zu Hause nochmal über Mathe oder sowas informieren und sich dann nochmal ein Video irgendwie anschauen und dass das irgendwie vielleicht manchmal ein bisschen praktischer oder besser zusammengefasst ist, als wenn man das jetzt im Unterricht macht. Mhm. Ja, und dann haben wir über alle möglichen, also so richtig weit ist es dann nicht gekommen, glaube ich. Also wir haben noch über verschiedene Herrschaftssysteme so ein bisschen geredet und ich weiß gar nicht, was wir noch hatten. Ich bin, glaube ich, war zum Abgeordnetenhaus da auch durch die Gegend gelaufen und vielleicht haben wir da Leute interviewt, aber da habe ich auch mal gezeigt, okay, hier sind so Wahlpartys und es ist ganz lustig und bei denen gibt es das und das zu essen. Also auch so ein bisschen unnützer Kram, der aber schon Spaß gemacht hat und was man auch mal zeigen könnte so.
Ja, und ich fand persönlich an diesem Projekt halt total schön, weil es einfach so ein Wunsch war, ja. Also es war ein Wunsch von einem jungen Menschen zu sagen, alles klar, ich selber würde Politik voll gerne verstehen. Es ist super krass und super viel, aber ich würde es gerne verstehen und euch dabei, ja, dabei dran teilhaben lassen.
Genau, also ich meine, ich habe das ja für mich selbst auch erstmal erarbeiten müssen, irgendwie ein bisschen. Also ich habe mich da nur hingesetzt und habe mir so, Bundeszentrale für politische Bildung, was steht denn da? Und das ist schön, dass da der Text steht, aber wie gesagt, ich schaue mir bis heute lieber Videos an, als mir tatsächlich einen Text durchzulesen. Und ich glaube, das geht vielen Leuten so und so kann man Menschen besser erreichen. Und dann dachte ich mir halt auch, also ich glaube, ein Jahr drauf war dann Bundestagswahl und dann habe ich mit den Vertretern von allen irgendwie Parteien geredet, die irgendwie die Chance hatten, in den Bundestag einzuziehen. Das war damals auch die Frage, wen fragen wir jetzt? Mit welchen Parteien reden wir? Wie wählen wir das aus? Wie sagen wir, okay, wir reden jetzt nicht mit den Piraten, aber schon mit der FDP oder sowas? Woran machen wir das fest, wen wir quasi interviewen?
Kannst du das noch sagen? Ungefähr so ein paar Sachen, woran man... Welche Überlegungen man da so hat?
Also wir haben das, glaube ich, am Ende schon daran festgemacht, was wahrscheinlich ist, wer in den Bundestag einzieht. Und da war es dann halt, okay, Piraten eher nicht so. Und dann haben wir uns, glaube ich, schon an den Umfrageergebnissen orientiert. Ich glaube, also ich hätte es vielleicht am Ende anders gemacht, weil mir das Interview damals mit der AfD tatsächlich ist eins, wo ich sage, ich hätte mich besser informieren sollen, ich hätte das nicht machen sollen, ich hätte dem vielleicht auch einfach keine Plattform bieten sollen. Also das ist, wie ich inzwischen darauf zurückblicke, um diese Partei quasi auszuschließen, hätten wir damals sagen können, okay, wir interviewen alle Parteien, die jetzt im Bundestag sitzen gerade. Ich glaube, da war die AfD noch nicht dabei zu dem Zeitpunkt. Aber ja, wir haben dann halt gesagt, okay, irgendwie muss es wichtig sein und wir machen unsere Neutralität oder sowas vielleicht daran fest, dass wir immer die gleichen Fragen stellen und das unkommentiert lassen. Und dann habe ich mich damals bei diesem Interview nicht gehalten. Und da habe ich nochmal nachgefragt, war aber schlecht informiert. Und dann hat er was entgegnet und ich konnte darauf nichts geben und er hat einfach gelogen. Also das war nicht richtig, was er behauptet hat. Und ich, wie gesagt, war nicht informiert genug, um darauf zu reagieren. Das ärgert mich bis heute sehr. Aber wie gesagt, das passiert so ein bisschen. Ist auch nicht cool, dass das, also ich habe auch mal überlegt, ob ich frage, dass das irgendwie offline gestellt wird oder sowas in die Richtung. Ja, aber sonst, also das war das Einzige, was da kritisch war, aber ich wollte halt schon irgendwie wissen, also es ging viel darum, dass die Leute mal erzählen, was überhaupt in ihrem Parteiprogramm steht und oder in den Wahlprogrammen so rum. Wie lese ich das durch so ein bisschen? Also vor allem Leute in meinem Alter oder Erstwähler oder so, die vielleicht jetzt nicht unbedingt, oder allgemein Leute, die halt keinen Bock haben, sich diese Wahlprogramme durchzulesen. Und dann hatten wir so ein lustiges Konzept, dass ich so Daumen hoch und runter hatte, so einen roten nach unten, einen grünen nach oben. Und dann haben wir irgendwie so 5 Fragen oder so gestellt. Also erst ging es so ein bisschen ausführlicher quasi, wo steht denn die Partei und sowas, wo sie ein bisschen mehr erzählen konnten. Und dann mussten sie sich klar positionieren am Ende. Und das waren dann so Fragen wie, sind sie für die Ehe für alle oder sind sie für die Legalisierung von Cannabis oder sind sie für das Wahlalter ab 16 so. Und dann mussten sie halt ja oder nein sagen. Und es waren dann schon, ich glaube, schon Fragen, die einen als Jugendlicher irgendwie interessiert haben. Also wir haben halt überlegt, okay, was finden wir irgendwie relevant, was interessiert auch irgendwie unsere Zielgruppe, was will ich als Jugendlicher von den Parteien wissen, und dann haben wir diese Fragen gestellt.
Ich finde auch nochmal ganz wichtig, auch zu dem Punkt, den du gesagt hast mit diesem AfD-Interview. Ja. Weil das ist so,
So bezeichnen einfach, was für was passiert und welche Abwägungen man auch trifft und warum auch eine pädagogische Begleitung schon auch sinnvoll ist. Weil ich erinnere mich, hatten wir im Laufe unserer Zusammenarbeit vieles auch so sensible Themen, oder wo es dann auch immer zum Thema Rechts zum Beispiel geht. Wir hatten ja auch mal Rechtsextremismus und so frauenfeindliche Sachen im Hip-Hop Da ging es ja auch darum, wem bieten wir eine Plattform und wen nicht. Und wir hatten, das ist auch die gleiche Diskussion, die wir auch haben, wenn es um AfD oder Rechtsleute geht, wo wir auch denken, okay, wen können wir sozusagen auf die Jugendlichen loslassen? Weil wir können von niemanden von euch, kannst du einfach nicht erwarten, dass du voll vorbereitet, voll schlagfertig vor einem Medienprofi sitzt, ja, der ganz genau weiß, was er sagen muss, wie er es sagen muss, wie er dich aushebeln kann, vor allem, wenn das... Ich meine, man muss ja sagen, du warst ja Schülerin, ja, also du hast es neben deinem, also jetzt mal ohne dein Können und alles absprechen zu wollen, weil das ist großartig, was du gemacht hast, aber trotz allem muss man die Relation einfach sehen, du warst eine Schülerin und da kannst du einfach, vor allem, das ist eher ein Problem dann des Erwachsenen, der da sitzt, weil dem entweder war es ihm bewusst, wer du bist und er hebelt dich dann aus, oder er hat einfach keinerlei Gefühl dafür, wer vor ihm sitzt. Also du kannst dem jungen Menschen auch nicht mit allem konfrontieren und du kannst es nicht machen. Und deswegen sind dann auch unsere Überlegungen oft gewesen, okay, wen lassen wir zu, mit wem probieren wir es auch mal aus? Das war ja auch mal ein Versuch beim Thema mit den menschenfeindlichen Texten im Hip-Hop, haben wir uns dagegen entschieden, haben wir gesagt, okay, nee, wir geben Leuten eine Plattform, die wirklich was zu sagen haben und die korrekt sind, war bei uns Suki und Refpolk. Da müssen wir jetzt wieder lachen, war lustig. Aber genau aus diesen Abwägungsgeschichten, damit wir euch auch schützen, also wir haben ja auch einen Schutzauftrag, wir können euch nicht mit allen Sachen online stellen.
Ja, schon, also Ich finde es, also wie gesagt, ich bin eher über meine eigene Leistung, was dieses Interview angeht, nicht zufrieden. Ich weiß nicht, ob man damals hätte sagen müssen, okay, wir machen das nicht. Mhm. Weil es, wie gesagt, wir haben ja überlegt, an welchen Kriterien wir irgendwie abwägen, wen wir mit einladen und dass wir dann auch alle Parteien oder also jeden irgendwie gleich behandeln und versuchen da so ein bisschen neutral, objektiv zu sein, soweit es irgendwie geht. Und also ich weiß auch nicht, wie schlimm das tatsächlich damals war, was dieser Typ da erzählt hat. Also das ist eher, wie gesagt, so ein eigenes, ich fühle mich mit diesem Interview nicht so ganz wohl, weshalb ich das offline haben will, um genau beurteilen zu können, wie schlimm es wirklich inhaltlich ist. Einmal muss ich auch sagen, ich glaube nicht, dass so viele Leute sich das angeschaut haben. Also da ist auch nochmal diese Sache mit der Reichweite, dass das wahrscheinlich nicht so gravierend ist. Aber das ist eher persönliches Unwohlsein und inhaltlich musste ich tatsächlich noch mal schauen, wie viel da wirklich da irgendwie falsch erzählt wurde. Aber eigentlich ging es ja viel um Positionierung von seiner Partei so. Und daher ist das halt alles, kann man auch irgendwo nachlesen. Aber klar ist das nochmal eine Plattform, die da irgendwie geboten wird.
Und ich finde halt aber schön, ne? Wir haben ja auch gesagt, das ist ja auch Lernen, wie sie Profis machen, also wie Medien echt gemacht werden. Und ich meine, sämtliche journalistische Medien berichten mit und über die AfD.
Die ganze Zeit, ja, klar. Und es hat einfach, um irgendwie Reichweite zu kriegen. Bei uns war das, wir hatten ja gar nicht mal dieses Reichweite-Ding irgendwie als ein Grund, warum wir das gemacht haben oder weil es besonders kontrovers ist oder sowas, das war wirklich einfach dieser Gedanke, wir laden alle ein so und wir machen das jetzt einfach mal. Da kann man uns das am Ende nicht vorwerfen. Wahrscheinlich ist das auch eine Überlegung, die die Profis haben im Prinzip. So am Ende, wenn wir die einladen, können die uns nicht vorwerfen, dass wir sie nicht eingeladen haben. Ich glaube, das war auch ein Grund. Aber das waren, glaube ich, diese zwei Sachen. So, wir wollen alle gleich behandeln, wir wollen das Relevante zeigen und wir wollen nicht, dass uns am Ende irgendwas vorgeworfen wird.
Und eine pädagogische Begleitung ist auch wichtig. Ja. wie ist das so? Ich meine, jetzt hast du in deiner Schulzeit mit dem Medienmachen angefangen. Zieht sich das jetzt studierst du? Zieht sich das irgendwie alles so ein bisschen durch?
Irgendwie hat sich so ein bisschen verändert, wie ich Sachen gemacht habe. Also ich bin theoretisch ja wirklich vom Fernsehen, wo es mit Digga angefangen hat, jetzt eher zu so Social-Media-Sachen gekommen und zu diesen teilweise, man könnte fast sagen, ein bisschen moderneren Sachen, so im Prinzip. gerade habe ich mit Uni ein bisschen viel im Kopf und die Sache ist ja auch, dass Digga einfach eine Online-Schülerzeitung war. Also ich glaube, ich inzwischen da vielleicht ein bisschen rausgewachsen bin, inzwischen auch andere Leute einfach in der Redaktion sind und ich deswegen eher andere Sachen mache, aber ich führe immer noch gerne Interviews, also auch wenn ich das gerade nicht so oft mache, aber es ist auch ganz interessant, erst so dieses Praktische zu haben und jetzt den ganzen Kram von der theoretischen Seite zu sehen, weil jetzt habe ich irgendwie Vorlesungen über einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk und bin so, so funktioniert, so wird unser Sender finanziert. Das ist ja auch mal gut zu wissen, im Prinzip.
Also, was studierst du?
Ich studiere Publizistik und Kommunikationswissenschaft mit Politikwissenschaft in Berlin. Und wie gesagt, das ist jetzt einfach mal alles von der theoretischen Seite. Und ich so ohne dieses Schülerpraktikum, was ich damals gemacht hatte, ohne Digga und so weiter, wäre ich, glaube ich, nie auf die Idee gekommen, in die Richtung zu gehen und dass mich das so begeistern kann und dass ich das wirklich mal beruflich machen. Also das war wirklich der erste Schritt so in diese Richtung. Und ich frage mich echt, was gewesen wäre, wenn ich das damals alles nicht gemacht hätte, wo ich jetzt sonst stehen würde, ob ich das trotzdem machen würde, was anderes gefunden hätte, aber es hat mich quasi dahin geführt und ja, vielleicht mache ich das irgendwann mal alles wirklich beruflich und das haut hin. Mal gucken, wie das Studium läuft.
Ganz kurz noch auch zu deinem beruflichen Punkt. Ich meine, was haben wir denn zusammen gemacht? Also an sich hast du gelernt, was Fotografen machen, was Kameramenschen machen.
Ja, genau. Also dass da halt so ein bisschen die Basics quasi mal wissen, wie das funktioniert. Aber wie gesagt, viel selbst gemacht. Dann ich habe mich immer versucht, da ein bisschen rauszuhalten.
Ja, mach dich nur kleiner. Das stimmt alles gar nicht.
Ich stand gar nicht so oft an der Kamera. Das hat immer alles
das macht
andere
nichts.
Leute gemacht.
Dafür hast du mehr Artikel geschrieben als andere geschrieben haben. Nee, aber ich meine, ganz ehrlich, ich meine, du hast die Medienberufe kennengelernt, ja. Du weißt, wie der Journalismus funktioniert, du weißt, wie Medien funktionieren, du weißt, wie du recherchierst, du kannst komplett das journalistische Handwerk anwenden.
Ja,
schon. Schon. Und kannst dich jetzt auch entscheiden, okay, ist irgendwas mit Medienberuf, ist da was für mich oder nicht? Kannst du zum Abschluss irgendwie noch sagen, wo es so vielleicht bei dir noch hingeht oder ja?
Also ich fand tatsächlich das, was ich bei der TinCon jetzt gemacht habe, auch so ein bisschen, wie gesagt, mal mit Instagram arbeiten und mal in die Richtung gehen, fand ich total interessant. Ich habe wirklich mitbekommen, wie mich das total gecatcht hat, aber wie ich mich dann auch sehr da reingesteigert habe. Also ich glaube, wenn ich das mache, dann wird das echt anstrengend auch, aber es wird mir auch irgendwie Spaß machen. Ich bin tatsächlich gerade an einem Punkt, ob ich überlege, okay, gehe ich wirklich in Richtung Journalismus, mache ich vielleicht doch irgendwas in Richtung so Öffentlichkeitsarbeit, aber dann tatsächlich auch eher so für so einen Verein wie die TinCon, für so Veranstaltungen in die Richtung im Prinzip, weil das auch total interessant ist. Bei der TinCon habe ich, also die Sache ist, dass wir 2016 ja mal auf der TinCon waren und von da berichtet haben und mit den Speakern geredet haben und dann habe ich das zwei Jahre später von einer komplett anderen Perspektive mitbekommen und gesehen, wie Medienvertreter ankommen und uns fragen, wie man das machen kann. Und das ist schon, manche nerven so ein bisschen. Das ist auch mal interessant, das mitzubekommen. Deswegen bin ich gerade vielleicht auch an einem Punkt, wo ich sage, okay, will ich sowas organisieren? Was ja auch total cool ist. Ich meine, wir versuchen ja auch mit der TinCon irgendwie Jugendlichen eine Bühne zu bieten. Und das geht auch in die Richtung. Und wir versuchen uns mit solchen Themen auseinanderzusetzen. Und das ist auch total cool. Oder möchte ich halt der Mensch sein, der dann zu so einer Veranstaltung geht und darüber berichtet und das irgendwie versucht, in die Öffentlichkeit zu kriegen? Da weiß ich tatsächlich gerade nicht genau, in welche Richtung es geht, weil beides macht mir Spaß. Ich führe total gerne Interviews, aber gleichzeitig mache ich auch gerne Instagram und versuche darüber irgendwas zu versuchen. Ich weiß nicht, wo es mich hin verschlägt. Ich habe jetzt auch erstmal, studiere ich ja noch eine Weile und ich mache ein bisschen TinCon-Kram und mache vielleicht nochmal irgendwas bei Alex und ich schaue einfach, was da so passiert. Aber beides hat mich auf alle Fälle total gecatcht und ich... Ja, guck mal, wo es mich hin verschlägt.
Und vielleicht geht ja auch beides. Wenn du jungen Menschen raten würdest, was raten könntest, wenn sie irgendwas mit Medien machen wollen und irgendwie mal anfangen wollen, was wär's? Du kannst auch mehr sagen.
Also ich finde tatsächlich sowas wie Alex Berlin total cool, einfach weil ich da einfach hingehen kann und angeleitet werde und nicht so allein gelassen werde. Natürlich kann ich mich auch zu Hause hinsetzen und selbst anfangen, Videos zu produzieren. Das kann ich auch machen, dann habe ich vielleicht ein bisschen weniger Hilfe. Aber es wird mir selbst, also ich bringe es mir selbst irgendwie bei. Ich würde auf alle Fälle machen, ich habe vorhin schon von diesem Kumpel erzählt, der viel in Richtung Film macht, der meint auch immer, einfach anfangen. Also lass dich nicht davon irgendwie davon abbringen, dass du, weil du keine gute Kamera hast oder sowas. Nimm dein Handy, das ist gut genug. Mach das einfach mal, probier es aus und dann wird das schon irgendwie. Und ich finde, das ist eigentlich was, woran man sich echt halten sollte. Also einfach mal ausprobieren und machen. Ich meine, am Ende blickst du drauf zurück und du hast zumindest irgendwie was draus gelernt. Also ich habe ja auch hier die ganze Zeit echt mal Punkte gehabt, wo ich irgendwas nicht gut fand. Aber das merke ich mir halt und dann mache ich es beim nächsten Mal anders und so dramatisch ist das echt nicht. Also ich würde sagen, einfach hinsetzen und mal ausprobieren und machen.
Und was würdest du Menschen raten, die so in meiner Position sind, also die jungen Menschen wiederum dabei begleiten, die Pädagogen sozusagen, was würdest du den Erwachsenen raten?
Einfach zuhören und die Leute ernst nehmen. Also ich habe mich von dir immer total ernst genommen gefühlt und du bist auf meine Sachen eingegangen und man hat so irgendwie gegenseitig voneinander gelernt im Prinzip. Und wenn man so an die Sache rangeht, sich nicht so über die Jugendlichen stellt, ist das einfach schon, das ist, glaube ich, mit das Wichtigste, was man irgendwie machen kann.
Dann hast du jetzt nochmal die Möglichkeit, unbedingt das loszuwerden, was du loswerden möchtest.
Oh, was will ich unbedingt loswerden? Ich kann eigentlich schon gerade dieses einfach machen und wie gesagt auf Jugendliche hören. Das in jedem Interview, das ich irgendwie mal führe, sage ich, hört doch mal auf uns so ein bisschen. Wir kennen das, also wir waren ja auch mal bei einer Veranstaltung, da ging es darum, wie man Jugendliche irgendwie entertaint. Und ich war die Jüngste im Raum. Und ich war 15. Und ich war so, alle anderen sind mindestens, also weiß nicht, schon ein bisschen älter als ich. Und ich war total, warum ist das denn? Warum funktioniert das? Wie könnt ihr denn was für Jugendliche machen, ohne mit denen zu reden? Also ich war total schockiert.
Ja, vor allem sind die auch nur gekommen, weil ich gesagt habe, ja, habt ihr keine Jugendlichen da?
Ja, wirklich. Also sonst wäre diese Veranstaltung komplett ohne Jugendliche gewesen. Und ich meine, wir sind doch nicht so doof, dass man uns nicht zutraut. Also wir können das doch machen so. Also ich sehe das doch, selbst meinem kleinen Bruder würde ich irgendwie sowas zutrauen. Oder meine kleine Schwester, auch die hat was zu sagen. Auch die wäre letztens bei Fridays for Future fast einfach auf die Bühne gegangen und hätte etwas erzählt. Wir können alle irgendwas erzählen. Und man braucht nicht erst irgendwie 20, 30, 40 Jahre Lebenserfahrung, um da irgendwie was zu machen, sondern man macht ja die ganze Zeit schon Sachen und man sammelt Erfahrung. Und auch mit 10 könnte ich schon irgendwas erzählen. Also hört uns zu, gebt uns eine Bühne, macht sowas mal, arbeitet mit uns.
Und danke, dass ihr uns zugehört habt. Vielen, vielen Dank, Laura. Es war super, super schön.
Ich fand auch, hat mir auch sehr gefallen, mal darauf zurückzublicken. Hat mir sehr gefallen.
Können wir mal wieder machen.
Ich komme gerne wieder.
Super. Und wie gesagt, alles Weitere, worüber wir auch geredet haben, findet ihr nochmal auf dem Blog allesmeko.de. Ansonsten tschö mit Ö, ciao Kakao, salam alaikum und adieu.
Meko Talk. Lillys Podcast rund ums Thema Medienkompetenz. Thank you.